herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem ProRetina-Podcast. Hier ist Iris und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die erste Folge im neuen Jahr aufzeichnen darf. Ja, Weihnachten und Silvester sind gerade vorbei und die guten Vorsätze sind noch ganz dicht am Start. Aber ja, Mitte des Monats haben einige sie vielleicht schon wieder hinten angestellt und sind in den Alltagstrott zurückgekehrt. Und da wollen Sascha Melching und ich euch heute mal wieder rauskriegen aus dem Alltagstrott. Hallo Sascha, herzlich willkommen.
Hallo Iris, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sehen uns ja sonst des Öfteren mal im Fitnessstudio und deswegen habe ich gedacht, bist du genau der Richtige, um heute hier zu sein, denn wir beide wollen fit und motiviert ins neue Jahr starten. Deswegen ist Christian auch nicht da, weil der ist nämlich fit und motiviert. Der trainiert jeden Tag zu Hause in seinem eigenen Fitnessstudio und der braucht diesen Podcast nicht, aber ich kann die Nachhilfe von Sascha noch gebrauchen. Also, los geht's. Sascha, magst du dich mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen?
Ja, ich bin Sascha Melching. Ich bin 37 Jahre alt, wohne in Hude, arbeite hauptberuflich als Sport- und Fitnesstrainer. Ich habe das Ganze auch studiert. Ich habe sogar auch einen pädagogischen Hintergrund. Ich wollte dann doch mal Sportlehrer werden, habe dann nochmal umgesattelt. Habe also mit dem ganzen Thema nicht nur in der Jugendarbeit, sondern jetzt eben auch mit vielen jugendlichen, Erwachsenen, Senioren zu tun und bin im Prinzip tagtäglich mit diesen guten Vorsätzen jetzt im neuen Jahr auch konfrontiert. Ich mache selber sehr viel Sport, also Sport ist ein großer Teil meines Lebens. War früher auch Leistungssportler im Bereich Tennis. Jetzt fahre ich sehr, sehr viel Rad und mache natürlich ein bisschen Fitnesssport und dies und das nebenher. Und ja, auch ich bin nicht frei von guten Vorsätzen, die ich mir sicherlich auch gesetzt habe. Und ja, mein Job ist es, andere zum Sport zu motivieren und diese Motivation aber auch aufrechtzuerhalten, weil sonst ist das auch schlecht für das Geschäft, wenn man in einem Fitnessstudio arbeitet und die Leute dann einen Monat lang kommen und dann den Rest des Jahres gar nicht mehr und dann ihren Vertrag kündigen, sich ärgern und sagen nie wieder.
Ja, genau. Und da sind wir dann heute hier an der richtigen Stelle, um euch zu motivieren. Aber vielleicht arbeiten wir erstmal raus, was ist denn eigentlich Motivation, Sascha?
Man muss natürlich den Begriff erstmal definieren und die Literatur sagt, dass Motivation der Zustand einer Person ist, der sie dazu veranlasst, eine bestimmte Handlungsalternative auszuwählen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen und der dafür sorgt, dass diese Person ihr Verhalten hinsichtlich Richtung und Intensität beibehält. Man könnte also auch sagen, Beweggrund, ne, wenn man das ganz einfach ausdrücken möchte. Und ja, das ist im Prinzip das, ne? Also man will den Stein ins Rollen bringen, aufrechterhalten und Fortschritte machen. So könnte man das vielleicht zusammenfassen.
Also jetzt haben wir ja den Podcast Fit und Motiviert ins neue Jahr genannt oder durch das Jahr genannt. Und also mein Ziel wäre jetzt sozusagen fit zu werden. Also ich würde mir ein Ziel setzen und das ist meine Motivation, habe ich richtig verstanden.
Genau, das wäre, ne, wenn du von dir aus sagst, ich möchte fit werden, dann ist das schon mal ein erster wichtiger Schritt. Das wäre vermutlich auch schon eine Form der sogenannten intrinsischen Motivation, also die Motivation, die von innen kommt, die gilt so als der stärkste, als die stärkste Antriebskraft, ne, weil man möchte das selber, es ist einem nicht von außen auferlegt, und der innere Antrieb sorgt dafür, dass man ja sein Ziel, seine Handlungen dann eben aufrechterhält. Und dann da gibt es dann natürlich auch den Gegenspieler, das wäre die extrinsische Motivation, also die Motivation von außen. Das wäre so ganz klassisch der Gehaltscheck, den man am Ende des Monats von seinem Arbeitgeber bekommt. Oder man macht etwas und kriegt unmittelbar eine Belohnung. Hier hast du, weiß nicht, jetzt war ja Weihnachten, hier das Gedicht hast du schön aufgesagt vor dem Weihnachtsbaum, hier kriegst du deine Tafel Schokolade oder deinen Weihnachtsmann oder sowas. Das wäre dann die ganz klassische extrinsische Motivation. Die gilt als, ja, die nutzt sich gerne ab. Ja, also irgendwann mache ich was und kriege dafür einen Weihnachtsmann und dann reicht das vielleicht nicht mehr. Und dann brauche ich vielleicht schon zwei oder drei Weihnachtsmänner oder das Gehalt reicht nicht mehr aus. Ich brauche dann mehr oder was auch immer von einer Art der Belohnung das dann ist. Also die Wirkung kann dann kurz-, mittel- oder langfristig auch verpuffen. Und dann muss man eben da ein bisschen nachbessern. Deswegen gilt die extrinsische Motivation nicht als das Nonplusultra und als lange andauernd.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich breche das jetzt mal rum. Ich habe die letzten Jahre immer an einer Challenge teilgenommen und bekomme am Ende der Challenge eine Medaille und eine Urkunde. Und jetzt sage ich mir aber, ja, was soll ich jetzt mit der Medaille und der Urkunde? Also ich kann mich dieses Jahr wirklich, ich habe mich wieder angemeldet, weil es einfach ja doch ein Teil der Motivation ist. Aber ich merke, ich kann mich ganz, ganz schwer motivieren, meine Kilometerzahl zu schaffen. Weil, wofür mache ich das? Also ich latsche in der Kälte durch die Gegend und kriege hinterher eine Urkunde und eine Medaille.
Ja, und vielleicht hast du
Super.
schon drei Medaillen und dann hängt die da, ne? Also hast
Genau.
mittlerweile vielleicht schon einen kleinen Medaillenaufhänger zu Hause und das ist halt eine weitere Medaille und die gibt dir dann vielleicht nicht mehr so viel, ne? Und das wäre dann eben eine Situation, da müsste man dann eben ansetzen und ja, vielleicht einen neuen Motivator suchen. Also warum mache ich denn das Ganze? Um eine Medaille zu bekommen? Okay, schön. Mache ich das vielleicht, um anderen davon zu erzählen? Ja, um zu sagen, hey, guck mal, ich schaffe das und ich mache so und so viel, in deinem Fall vermutlich Schritte oder Kilometer.
Kilometer.
Genau, also auch jetzt, obwohl es draußen eklig ist und man am liebsten zu Hause sein will, ne, also dass man das so bös gesagt als Selbstdarstellung vielleicht nutzt, also im sozialen Kontext.
Naja, wieso bös gesagt? Also meine Motivation ist schon, wenn ich jetzt jeden Tag draußen unterwegs bin und ich mache da ein schönes Foto, dann poste ich das in meiner Challenge-Gruppe bei Facebook und dann ist das schon meine Motivation, dass ich sagen kann, hey Leute, ich war unterwegs.
Ja, für die
So.
Likes, ne? Also
Genau.
so ungefähr. Und ich meine, das kann, also das hilft ja auch. Und man fühlt sich ja auch besser, wenn man dann Anerkennung bekommt. Auch da wieder die Frage, das ist ja wieder ein externer, also ein extrinsischer Faktor. Ja, braucht man dann immer mehr Likes? Oder was ist denn, wenn man jetzt für den einen Post dann weniger Likes bekommt, ne? Also vielleicht fällt dann die Motivation weg oder sie nutzt sich ab.
Muss ich ein schöneres Foto machen?
Genau, ja, vielleicht, genau. Ne? Oder ist dann der Prozess vielleicht auch, du sagst, ich gehe jetzt raus und mache dann so ein richtig schönes Foto bei einer neuen Location, da wandere ich dann hin. Und ne, irgendwie suche ich mir auch vielleicht eine Stunde raus, wo meistens die Sonne aufgeht, damit das so ein richtig schönes, pittoreskes Ding wird. Das wäre dann zum Beispiel auch eine andere Form der Motivation, nämlich eher so eine aufgabenorientierte Geschichte. Ne? Also dann macht es dir wieder plötzlich mehr Spaß, diese Sache vorzubereiten, durchzuführen und dann sind die Likes eine logische Folge vielleicht, aber gar nicht der Key-Faktor, um den es da geht, sondern dann würdest du dich eher an dieser Tätigkeit ein bisschen erfreuen und hast natürlich den positiven Nebeneffekt, du tust was für die Gesundheit, du machst die Challenge und dies und das und jenes, ja, aber die Aufgabe an sich macht dann ja auch wieder Spaß, weil du eine neue Facette mit einbringst in diese Aufgabe.
Genau, also können wir da sozusagen zusammenfassend sagen, wenn mir jetzt meine Medaille oder mein Schokoladenweihnachtsmann nicht mehr reicht, dann kann ich mir aus meinem eigenen Antrieb heraus, also aus meiner intrinsischen Motivation heraus, ein neues Ziel suchen. Sozusagen, ich mache jetzt das schönste Foto oder ich wandere die schönste Strecke oder keine Ahnung was, dass ich dann auf jeden Fall noch einen Benefit davon habe, von dem, was ich tue.
Ja, unbedingt, ne? Also ich denke, so ganz ohne intrinsische Motivation ist es dann schwierig, ne? Dann muss man sich vielleicht auch wieder hinterfragen, ist dann das das Richtige für mich, wenn ich da eigentlich gar keinen Bock drauf habe? Ne? Wenn ich jedes Mal sage, oh, ich mag das eigentlich gar nicht, ich will nicht, dann muss man jedes Mal wieder so eine große Anfangshürde überspringen. Und da bleibt dann halt einfach die Tätigkeit immer ein Kampf gegen diese, na, ich möchte eigentlich gar nicht. Ne? Und in deinem Fall, wenn du jetzt irgendwann wirklich merkst, hey, ich habe gar keine Lust mehr auf Kilometer sammeln, könnte man ja auch sagen, ich suche mir eine andere Sparte, wie ich meine Gesundheit, meine Fitness fördern möchte. Ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ich wollte jetzt gerade die Kurve nochmal kriegen, weil, also tatsächlich, das Kilometersammeln, das macht mir Spaß. Also ich gehe so und so gerne raus, ich bin gerne unterwegs in der Natur. Ist halt die Frage, ob es immer 10 Kilometer am Stück sein müssen. Aber was ich gar nicht mag, das ist, jetzt kommen wir an deinen Arbeitsplatz. Ich habe schon so oft Geräteeinweisungen von euch erhalten und habe dann 3 bis 5 Mal das Training gemacht und merke einfach, es ist absolut nicht meins. Wie könnte ich mich denn jetzt motivieren, dass mir Gerätetraining vielleicht Spaß macht?
Genau, also erstmal denke ich, da bräuchte man vielleicht Unterstützung von jemandem wie vielleicht jemand wie mir, der einem andere Wege aufzeigt, wie man in einem ähnlichen Kontext mit ein bisschen mehr Abwechslung trotzdem sein Ziel erreichen könnte, ne? Also wenn du jetzt sagst, Gerätetraining ist überhaupt nicht meins, naja, es gibt ja auch viele Möglichkeiten, jetzt in einem Fitnessstudio so freie Bewegungen zu machen, vielleicht auch Elemente aus dem Yoga oder Pilates irgendwie mit einzubauen, so ein bisschen funktionelles Training zu machen, das Training vielleicht auch auf eine kurze Zeit zu reduzieren oder, und Iris, auf den Trichter bist du ja auch schon gekommen, vielleicht an Kursen teilzunehmen, ne? Also Kurstraining, wo man sich anmeldet, wo man zu Zeitpunkt X für eine halbe Stunde, Stunde hingeht, in einer kleinen Gruppe. Ne? Man hat einen Trainer, der einem sagt, was man zu tun hat und was man, ne, und wie man das machen soll. Und damit schafft man auch so ein Stück weit eine Verbindlichkeit vielleicht. Ne? Das ist ein großer Punkt, oder eine große Stütze, sich Verbindlichkeiten zu schaffen. Ne? Weil dann, man hat sich angemeldet, man ist da, wenn ich nicht hingehe, dann nehme ich jemanden den Platz weg. Ne,
So,
das, ne?
genau, vielleicht müssen wir das einfach mal erklären. Also bei uns im Fitnessstudio, ich sage jetzt einfach mal bei uns im
Ja,
Fitnessstudio,
klar.
du arbeitest da, ich gehe zum Training. Es ist so, man muss sich bewusst für die Kurse anmelden. Es gibt Plätze XY, ich glaube 12, ne?
Genau, maximal 10 oder 12, je nach Kurs, genau.
So, also ich muss mich bewusst für diesen Kurs anmelden. Also ich gehe bewusst ins Internet, sage, ich nehme an dem Kurs teil. Und dann stehe ich auf der Teilnehmerliste und wenn ich dann dienstags oder freitagsmorgen denke, so, oh scheiße, eigentlich gar keine Lust zum Sport, dann gucke ich manchmal auf die Teilnehmerliste und denke so, der Kurs ist aber voll. Und jetzt absagen wäre richtig unfair, weil dann bekommt der andere, der auf der Warteposition auf Platz 1 steht, erst so spät die Nachricht, für den ist es vielleicht schon zu spät loszugehen. Also ist das meine Motivation? Ich lasse meinen Platz nicht verfallen und ich gehe hin.
Genau, ne,
Wirkt
es
bei
ist,
mir.
ja, das ist ein ganz klarer Motivator, ne, eine Verbindlichkeit, weil, ne, wenn du nicht hingehst, wäre einfach ein bisschen gemein und
Super
schade.
gemein. Ich ärgere mich
Ja.
jedes Mal, wenn ich keinen Platz kriege.
Ja, natürlich, die sind ja heiß begehrt, ne, bei unseren Kursen.
Aber
Ne?
sowas von. Und gerade
Ja.
jetzt, Anfang des Jahres, geht die große Schlacht los, ja?
Ja, unbedingt.
Also wenn du
Ne?
dich nicht direkt nach dem Kurs anmeldest, hast du keinen Platz. Das
Ja,
ist einfach
genau.
so.
First come, first serve. Ja, oder ich meine, ich habe lange Jahre auch Personal Training gemacht, wenn Leute bezahlen. Also wenn sie für eine Stunde bezahlen und die finden und die können die nicht wahrnehmen, dann ist das Geld halt weg. Ist halt, ne?
Ja.
So das, klar, ich meine, man kann immer irgendwie auch miteinander reden und auch was verschieben, wenn es gute Gründe gibt, dann kann man eine Stunde auch mal verschieben. Aber zu sagen, nö, ich hatte einfach keinen Bock, na gut, das ist halt dann schade ums Geld, ne? Oder
Ja, das stimmt.
meine Zeit oder um die Zeit desjenigen, wie auch immer. Also so Verbindlichkeiten, ne? Die können aussehen mannigfaltig. Wie du gesagt hast, eine Anmeldung, ne, das ist ja auch irgendwo eine soziale Verpflichtung, die man eingeht. Eine Absprache mit einem Trainingspartner, ne? Also dass man gemeinsam trainiert. Das hat auch einen großen Vorteil, ne? Und wie jede Medaille hat ja aber auch zwei Seiten. Wenn ich einen Trainingspartner habe, der auch so sagt, na komm, mir geht es nicht so gut, ich gehe heute mal nicht. Willst du wirklich hin? Dann zieht dich das ja eher runter. Also man muss da schon einen guten Partner haben, mit dem man wirklich zusammenarbeitet. Ne, weil so Absprachen, ne, gehst du nicht, gehe ich auch nicht, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also es birgt auch ein bisschen Gefahren. Deswegen ist meine Empfehlung auch immer, sich nicht auf diese eine Motivationstechnik zu verlassen. Ne? Also nicht zu sagen, na, ich habe jetzt die Verpflichtung und die funktioniert immer, weil was ist denn, wenn sie mal nicht funktioniert? Na, als Motivation, na, dann verliere ich vielleicht im schlimmsten Fall mein Ziel aus den Augen oder führe diese Tätigkeit nicht aus und erreiche dann mein Fitnessziel oder mein Abnehmziel, mein Zunehmziel oder was auch immer nicht. Ja, deswegen sollte man vielleicht sich immer so einen kleinen Werkzeugkasten an Motivatoren zusammenbauen, die man dann im Notfall hernehmen kann. Ne? Ganz klassisches Beispiel auch, also aus der Praxis. Ich habe ein neues Sportoberteil oder sowas. Und das habe ich mir extra gekauft. Ich finde das total schick. Da fühle ich mich total drin. Und dann will ich natürlich auch das benutzen und freue mich richtig drauf, dass ich dann damit Sport machen kann. So. Ne, das wäre auch wieder eine klassische extrinsische Motivation im Prinzip. Ne, aber führt dann auch zu dem gewünschten Ergebnis. Das heißt aber auch, ich kann mir nicht jedes Mal für jedes Training ein neues Oberteil kaufen.
Ich
Das
wollte
heißt,
gerade
das,
lachen.
ne, genau.
Ich wollte nämlich gerade sagen, so, naja, irgendwann ist das neue Oberteil ja auch alt.
Ja, aber dann ist es vielleicht ein liebgewonnenes Accessoire, was ich dann halt einfach gerne und immer anhabe. Dann ist es eine Gewohnheit, ne? Und dann muss ich mich vielleicht gar nicht mehr über die Klamotten motivieren, sondern ich freue mich irgendwie auf das neue Workout, was mein Trainer für mich zusammengebaut hat. Oder auf den neuen Abschnitt im Kurstraining, der dann startet. Und
Ja gut,
so
aber wollen wir noch einmal kurz zurückgehen zu den Geräten? Also
ja,
jetzt haben
genau.
wir ja jetzt, also ich bin jetzt noch jemand, der kann zu den Kursen gehen. Wenn wir jetzt aber von schlecht sehenden Menschen reden oder vielleicht auch gar nicht sehenden Menschen, die denken sich ja vielleicht auch so, Mensch, wie kann ich das denn hinkriegen? Hast du da Tipps für die Leute? Was würdest du diesen Menschen denn empfehlen?
Ja, also eine ganz, ganz klare Empfehlung ist, die Einstiegshürde oder die Hürde zum Anfangen so niedrig wie irgendwie möglich halten. Ne? Also Seheingeschränkte sind ja sowieso Weltmeister im Sachen an ihren Platz stellen und ne, sich zu organisieren, weil das einfach nötig ist. Bestes Beispiel, wenn ich mir vornehme, mein Ziel ist, morgens Sport zu machen, bevor ich zur Arbeit gehe, bevor mein Tag startet, sonst was. Dann lege ich mir schon die Klamotten zurecht, am besten irgendwo ins Badezimmer oder wenn ich ein Sportzimmer habe oder was auch immer, sodass ich nicht erst irgendwas raussuchen muss und so, sondern die Einstiegshürde mache ich so gering wie möglich. Ich stelle meine Schuhe schon bereit, dass ich sie direkt habe. Meine Klamotten, auch vielleicht auch meine Lieblingsklamotten, dass ich sie direkt anziehen kann und los, dass ich nicht noch zusammensuchen muss. Wenn ich ein bestimmtes Getränk oder eine Mahlzeit oder einen Snack für nach dem Training brauche, bereite ich mir das am Abend schon vor. Ja, dass ich einfach nur aufstehen, Zähne putzen und los. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Alltag. Im Moment bei dem Schiedwetter muss ich halt dann drin mein Fahrradtraining absolvieren. Wenn ich morgens noch rumkrame und dies und das, dann kann immer was dazwischen kommen und dann dauert es und dann kriegt man es nicht hin, dann hat man Zeitstress. So. Diese Hürde so gering wie möglich halten. Dann, warum denn nicht sich mit jemandem verabreden oder absprechen? Hey, ich mache heute das Workout, ey cool, ich mache das ja auch. Dann lass doch einfach ganz kurz vorher, nachher uns irgendwie schreiben oder man macht es vielleicht auch über Zoom oder FaceTime oder was. Ne? Einfach eine Gemeinsamkeit schaffen und damit auch wieder eine gewisse Verbindlichkeit. Und denke ich, es hilft auch, sich immer vor Augen zu halten, wie fühle ich mich denn nach dem Sport? Also was bringt mir das denn, dass sich dieses Gefühl nach dem Sport fühlt man sich eigentlich immer so, oh toll, jetzt habe ich was geschafft und es war zwar anstrengend, aber ich bin echt happy, dass ich das gemacht habe. Dass man sich daran schon so ein bisschen erinnert, sich das vielleicht sogar visualisiert, dass man sich auf das Gefühl danach auf jeden Fall freut. Na, weil nicht jeder hat immer gleich viel Lust und Motivation und Bock, irgendwas zu machen, aber das Gefühl danach findet man eigentlich immer gut, dass man so ein bisschen positiv ausgepowert ist und weiß, dass man was getan hat.
Das kann ich nur bestätigen. Also ich weiß nicht, wie oft der Christian von mir schon gehört hat, freitags morgens so, boah, gar keinen Bock ins Fitnessstudio zu gehen so früh. Ist der Kurs aber eine Stunde später, dann sage ich, boah, gar keinen Bock, der Kurs ist so spät. So. Und dann laufe ich los, dann auf dem Weg telefonieren Christian und ich oft noch so. Und dann sage ich so, oh, ich bin so unmotiviert. Und auf dem Rückweg rufe ich ihn dann an und sage, boah, das hat so einen Spaß gemacht. Ich habe jetzt so viel Energie. Also das kann ich nur bestätigen, was du sagst. Dieses Gefühl hinterher, das ist einfach richtig toll. Ich finde, das ist für mich eigentlich der größte Lohn.
Ja, und das denke ich auch, ne? Und eben dieses Gefühl plus, man hat eben einfach viel für seine Gesundheit getan. So auf die lange Sicht ist das einfach auch wichtig, ne? Und es muss auch nicht immer das beste, durchgeplanteste Hammer-Workout der Welt sein. Und dann muss man ja auch noch Ernährung und dies, das. Es reicht auch mal, Sachen gemacht zu haben. Die müssen nicht perfekt sein. Na, ich denke da immer an dieses Pareto-Prinzip, an diese 80-20-Regel. Also besser, ich habe es gemacht, als nicht gemacht.
Okay.
Na, also das, ne, besser gemacht als perfekt, so ungefähr.
Ja,
Und
dann mache ich
das,
es ja richtig. Ich schummel
ja.
manchmal auch ein bisschen. Also.
Ja gut, was heißt schummeln? Also auch da, Iris, ne, wenn man immer den Drang hat, 100% oder 110% zu geben, ne, dann brennt man irgendwann vielleicht auch aus und dann ist man zu, ja, man will das dann zu viel, ne, und ist dann vielleicht sogar unzufrieden, weil man dieses Ziel nicht geschafft hat. Und da würde ich dann zum nächsten Punkt kommen. Das ist jetzt vielleicht nicht was, was man täglich macht, aber die Zielsetzung ist auch ganz, ganz wichtig. Also was möchte ich denn eigentlich erreichen? Ja, es gibt da vor allem auch in der Persönlichkeitsentwicklung die SMART-Regel. Ein
Okay.
Ziel muss immer smart sein. Also S für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv, R für realistisch, T für terminiert. reicht nicht so zu sagen, oh, ich möchte abnehmen und ja, vielleicht irgendwie was zwischen 10 und 20 Kilo und mal gucken. Warum genau, weiß ich eigentlich gar nicht. Ne, sondern das sind auch Sachen, die spreche ich im Studio dann mit den Leuten durch. Die erste Frage ist immer, warum bist du denn hier? Also was ist denn dein Ziel, wenn du das mal formulieren möchtest? Also spezifisch, das heißt nicht nur, ich möchte abnehmen, sondern ich würde mir wünschen, 5 Kilo abzunehmen, sodass ich wieder in mein Hochzeitskleid passe. Messbar, na gut, die Waage, man kann Umfänge messen oder ich passe wieder in mein Hochzeitskleid rein oder sowas. Ne? Warum ist das Ziel attraktiv? Naja, weil ich mich dann besser fühle, weil ich dann wieder das Gefühl habe, ich bin 20 Jahre jünger, weil ich dann wieder in mein Hochzeitskleid passe oder was. Realistisch, ne? Wenn man vielleicht in der Zwischenzeit eben nicht mehr 20 ist und vielleicht auch schon, weiß ich nicht, Mutter von 3 Kindern ist oder so, dann muss man vielleicht auch mal realistisch das Ganze betrachten oder sich auch mal zusammen mit dem Trainer das irgendwie verifizieren oder falsifizieren lassen. Ist es denn überhaupt realistisch, dass ich wieder so aussehe wie vor 20, 30, 40 Jahren? Ne, so, also das Ziel muss auch realistisch sein. Ne? Und es muss terminiert sein. Am besten ist da vielleicht irgendein Stichtag oder wir haben Silberhochzeit und ich würde so gerne wieder mein Hochzeitskleid tragen oder so. Also das wäre zum Beispiel dann auch ein terminiertes Ziel. Da muss man sich nicht ganz strikt dran halten, aber auch wieder Pareto-Prinzip 80-20. Das ist so eine Richtlinie, das hilft unheimlich, um sich sein Ziel wirklich auch konkret mal vor Augen zu setzen und sich daran zu orientieren. Ja, weil ich bin der Meinung, es gibt kaum was Schlimmeres, als so ziellos vor sich hin zu machen. Ja, also dann weiß man gar nicht, warum soll ich das denn überhaupt machen? Und ich meine, ja, ist immer schön und ich fühle mich danach auch irgendwie gut. Aber so dieses übergeordnete Ziel, dass man sich das sucht und steckt und dass man sich das immer mal wieder vor Augen hält, das denke ich, hilft auch enorm, um sich zu motivieren.
Ja, ich entferne mich jetzt mal ein bisschen von dem Hochzeitskleid. Ich gehe jetzt mal
Ja.
ein bisschen zu Gleichgewichtsübungen. Wir machen ja unheimlich viele, na, sind Squats, ne? So im Ausfallschritt.
Ja.
Genau, so. Und da machen wir unheimlich viele von. Und ich bin da echt schlecht drin, weil ich kaum Gleichgewicht habe, weil ich echt Schwierigkeiten habe, einen festen Punkt zu fixieren. Und für mich ist es schon immer, ja, wenn ich fünf davon hinkriege, dann bin ich gut. Und wenn ich dann noch nicht umfalle, dann ist es noch besser.
Ja.
So, jetzt haben wir mittlerweile, Rena hat es jetzt echt angezogen, ne? Also jetzt nimmt sie auch noch die Faszienrolle, die sollen wir uns unter den Fuß legen. Und ich sage, nein, also wenn ich das Gleichgewicht halte, ich nehme die Rolle nicht, ich lasse sie weg, weil ich weiß, ich schaffe das mit der Rolle unter dem Fuß gar nicht. Ja. Also ich lasse sie weg und ich versuche einfach wirklich für mich dieses Gleichgewicht zu halten und nicht gleich aufzugeben, sondern ich sage, okay, komm, ich mache das jetzt. Es kann ja nur besser werden. Also schlechter geht es nicht. So, Rena weiß das aber auch. Ich habe ihr irgendwann mal erzählt, als wir noch online die Kurse gemacht haben, da habe ich meine Kamera immer ausgelassen und habe ich gesagt, ach Rena, da bin ich dann immer weggegangen. Habe ich nie mitgemacht. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich schummel dann auch gerne mal. Und wie gesagt, also ich schummel bei den Squats, weil ich es einfach nicht hinkriege wie alle anderen. Ich merke, alle anderen, die kriegen das super hin. Aber ich kann nicht fixieren. Ich habe wirklich richtig Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht. Und ich bin froh, wenn ich am Ende der Übung noch in der Position stehe und nicht aufgegeben habe.
Ja, und das ist ein tolles Beispiel, also viel, viel besser und praxisnäher als das mit dem Hochzeitskleid. Aber ne, es wäre in deinem Fall unrealistisch zu sagen, nein, ich muss jetzt auf einem Bein und auf der Faszienrolle auf dem wackeligen Untergrund, ich muss jetzt unbedingt die angepeilten 15 Wiederholungen schaffen in diesem Ausfallschritt, in dieser Übung. Ne? Das wäre
Ja.
einfach unrealistisch, weil du halt auch einfach die Thematik hast, mit diesem, ne, dass du keinen festen Punkt fixieren kannst und da fällt es dir einfach unheimlich schwer. Das wäre also ein unrealistisches Ziel zu sagen, nein, du musst die 15 schaffen und das würde deine Motivation mindern, weil du ständig scheiterst. Ne?
Genau.
Es ist, weil es so unrealistisch ist. Ne? Und für dich ist aber das Ziel attraktiv, das zu schaffen, die 5 zu schaffen. Das ist also ein messbares, spezifisches und attraktives Ziel oder spezifisch messbar attraktiv, so. So realistisch ist es auch, weil du es ja auch sicherlich schon mal geschafft hast, die 5, ne, oder mehr. Ne, und gut, terminiert, ne, wäre zum Beispiel, könnte man sagen, im Zuge dieses Trainingsblocks bis ne, dieser Zeit, die der Kurs stattfindet, diese Dreiviertelstunde, Stunde, oder Da könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte daran arbeiten, das jetzt vielleicht bis zum nächsten Monat geschafft zu haben.
Ja.
Das wäre jetzt zum Beispiel noch was, dass man so eine Terminante mit einbaut. Muss man natürlich nicht, ne? Also es ist schon
Ja.
viel erfüllt und das ist auch schon eine gute Vorgehensweise.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch ganz wichtig für die Sturzprophylaxe, dieses Gleichgewichtstraining, ne? Also, was ja auch nicht außer Acht zu lassen ist, gerade wenn man nicht gut sehen kann, man hat unebene Untergründe, wenn man unterwegs ist und so weiter, ne? Also von daher ist es schon mein Ziel, das irgendwie mitzumachen. Aber das sehe ich auch jetzt erst so nach einer ganzen Weile. Also früher habe ich das, da habe ich gedacht, so meine Güte, also, warum soll ich das tun? Aber man wird ja irgendwann ein bisschen vernünftiger.
Ja, und
Und
hoffentlich bevor irgendwas passiert ist, ne? Also
ganz
oft ist es
genau.
ja auch so, der beste Ratgeber ist Schmerz, sagt man auch hier und da mal. Wenn du schon mal auf die Nase gefallen bist und dann erst auf die Idee kommst, naja, ich müsste ja mal was tun,
Ja.
das kann dann irgendwann auch nicht mehr umzukehren sein, wenn man vielleicht zu ängstlich ist oder sich halt blöde verletzt hat, ne? Das kann auch immer sein.
Ja. Aber wie du schon sagtest, also realistisch müssen die Ziele sein. Und ich glaube, das ist einfach das, was uns in unserer Motivation manchmal auch hemmt. Wir setzen uns einfach unrealistische Ziele.
Ja, genau. Und dann ist man ständig enttäuscht. Also auch da gibt es zum Beispiel auch wieder eine Methode, wie ich so meine Motivation ein bisschen aufbauen kann mit so einem, das nennt sich Alpenmodell, also Alpen wie die Gebirgskette. Ich habe so den Gipfel oben, ja, der ist natürlich erstmal weit weg. Wenn ich jetzt hat nichts mit den Alpen zu tun, aber wenn ich auf den Mount Everest möchte, der ist halt einfach, wenn ich unten starte, den sehe ich vielleicht gar nicht, weil er irgendwie in den Wolken verhangen ist und so. Dann sollte ich mir vielleicht ein Etappenziel setzen.
Ja.
Also ich möchte jetzt erstmal auf das Basecamp, also auf die Höhe XY. Also ich möchte ein Etappenziel erreichen. Oder meinetwegen die Sprosse auf der Leiter. Die nächste Sprosse möchte ich erreichen. Na, aber mein übergeordnetes Ziel wäre dann eben, ganz oben auf den Gipfel, auf die Leiter zu steigen. Und dann kann ich mein Ziel immer wieder anpassen, habe aber auch immer wieder Erfolge. Ja, also ich habe immer wieder kleine Erfolge oder auch größere Erfolge und bleibe so motiviert. Ja. Das ist so ganz klassisch beim Radfahren, wenn man wirklich einen langen, langen Berg hochfährt. Und man hat ja auch digitale Helfer, irgendwie so ein Computer-Navi und so weiter. Und dann weiß man, okay, ich muss jetzt noch 1000 Höhenmeter fahren und noch 17 Kilometer und das wird noch 1,5 Stunden dauern. Und dann denkt man, oh Gott, ich kann ja jetzt schon nicht mehr. Na, und dann hilft es sich, kleine Ziele zu setzen, bis zur nächsten Kurve und dann noch weiter. So,
Ja.
jetzt noch 1 Kilometer und dann mal weiter.
Ja.
In einer Viertelstunde weiß ich, da kommt irgendwie ein netter Ausblick, eine Schlucht runter. Da, das finde ich toll. Oder ich habe ja noch so einen leckeren Riegel hinten in der Trikottasche. Den ziehe ich mir dann rein und kann dann weiterfahren. Ne? Also so kleine Etappenziele und dann natürlich das große Endziel. Wow, ich bin oben und habe das geschafft und yay und der Ausblick und die Abfahrt, wie toll. Und ne, das ist dann so das übergeordnete Ziel. Aber ich kann dir versprechen, dass man das auf jeden Fall immer wieder aus den Augen verliert. Ne? Und dann
Okay.
hilft es auch nicht mehr, sich daran zu orientieren.
Jetzt ist natürlich das Beispiel mit dem Fahrradfahren für unseren Hörer- und Hörerinnenkreis nicht das Allerbeste, aber ich denke, da gibt es auch andere Motivationsziele. Also Laufen geht ja bei uns immer und wenn es dann erstmal nur der eine Kilometer ist, den man unterwegs ist und hinterher sind es vielleicht die fünf, dann ist das ja auch ganz schön. Also wenn man sagt, so Mensch, ich möchte meine Fitness aufbauen, dass ich nicht nach einem Kilometer schon schweißgebadet bin, sondern ich möchte vielleicht die 5 Kilometer, ohne aus der Puste zu kommen, mit meinem Bekannten unterwegs sein, dann ist das ja auch schon ein Ziel.
Absolut. Ne? Und
Ne?
genau, ne? Da muss
Ja.
man sich aber immer wieder hinterfragen, sich immer wieder selber auch feedbacken. Ne? Wie sieht es denn mit
Ja.
meiner Zielsetzung aus? Habe ich das Ziel erreicht oder ist es vielleicht sogar in weitere Ferne? Muss ich irgendwas ändern? Ne? Also das immer wieder so aktualisieren und es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ne?
Sascha, ich habe jetzt aber mal eine Frage. Wie geht ihr denn jetzt damit um? Also ich bin ja, weiß ich nicht, ich bin ja nicht die Einzige, die jetzt sehr schlecht sieht. Es gibt ja, denke ich mal, auch viele Senioren und Seniorinnen bei uns hier im Ort, die nicht so sonderlich gut sehen können und trotz dessen Gerätetraining machen wollen. Wie handhabt ihr das bei euch im Studio?
Ja, also ich arbeite generell viel mit Erklärungen und versuche zu visualisieren, ne? Also das Gute an Geräten ist eben, das Gerät gibt dir die Richtung vor, ne? Und ich habe immer so die Herangehensweise, dass ich die Bewegung, die da stattfindet, mit einer alltäglichen Bewegung erkläre. Also dass die Person sich vorstellen kann, was jetzt passiert, welcher Ablauf im Körper passiert, ne? Also, ich weiß nicht, ob deine Hörerinnen das kennen, aber eine Brustpresse, also da schiebe ich etwas von mir weg. Das ist so eine Art Liegestütz. Also ich stoße mich vielleicht von der Wand weg. So, ich denke, das hat in seinem Leben jeder schon mal gemacht, dass man irgendwie sich hochgedrückt hat aus der Bauchlage oder sich irgendwo abgedrückt hat. Ne, so, das wäre quasi eine Herangehensweise oder eine Visualisierung. Dann arbeite ich als Trainer halt tatsächlich auch mit meinen Händen. Ne? Also ich fasse die Menschen auch an, nachdem ich mir das Einverständnis geholt habe und gebe ich fasse zum Beispiel den Muskel an, so mit meistens so drei Fingern, so eine Dreipunktmethode nennt man das, dass die Person spürt, welcher Muskel arbeiten soll, oder führe auch den Arm, dass sie ungefähr so wissen, aha, in der Ebene soll ich jetzt arbeiten, von A nach B, ne, und dann kann man diese Bewegung auch sehr gut verstehen. Und der Körper automatisiert das dann irgendwann. Ja. Ansonsten finde ich, sind die neueren Geräte jetzt auch so haptisch ganz attraktiv. Also die fühlen sich gut an, man fühlt sich da sicher drin. Wenn man sitzt, sitzt man auch bequem. Man hat dann auch nicht so viel Angst, sich irgendwo zu stoßen oder zu klemmen oder abzurutschen und hinzufallen. Also ich habe schon den Eindruck, dass viele von den modernen Geräten auch ein großes Maß an Sicherheit dann vermitteln. Also da sollte keine große Angst vor haben, denke ich.
Ja, und sie bieten ja auch oft gar nicht die Gelegenheit, sich falsch draufzusetzen. Also das Einzige, was ich immer so ein bisschen tricky finde, ist, wenn ich denn dann mal Gerätetraining mache. Ich habe ja schon erzählt, ich bin da nicht so am Ball bleibend. Dann finde ich es immer so ein bisschen tricky, das Gerät richtig einzustellen von den Gewichten und so, ne? Der Rest finde ich, der ist relativ selbsterklärend oder die Geräte wiederzufinden. Marius und ich, wir haben es zum Beispiel so gemacht, wir haben Geräte gezählt und dann konnte ich halt an den Geräten vorbeilaufen und habe das richtige Gerät gefunden. Und dann gibt es verschiedene Löcher, wo die Stecker rein müssen. Dann weiß ich ja, das ist mein Gewicht, was ich so habe. Und was ich nur als Tipp nochmal so mitgeben kann, ist auch, dass man sich vielleicht die Übung aufzeichnet. Also wir haben mit dem Diktiergerät gearbeitet, sodass ich mir das auch nochmal anhören kann, welche Übung ich jetzt eigentlich machen soll, welches Gerät bei mir auf meinem Trainingsplan steht und so weiter. Also das wären vielleicht so Tipps, die man den Leuten auch nochmal mitgeben kann, was das Training im normalen Fitnessstudio ja vielleicht auch erleichtert, wenn man keine Begleitperson dabei hat.
Genau, absolut, ne? Und dann auch ruhig in der eigenen Sprache das machen. Also, ne, es gibt diese Fachsprache, vielleicht auch im Fitnessstudio, ne, angesprochene Brustpresse. Wenn ich da jetzt nicht genau aus der Branche komme, weiß ich nicht, was ist denn damit gemeint. Aber wenn man sich da so einen eigenen Sprech für zurechtlegt, ne, also das ist die Maschine, wo ich sitze und einen sitzenden Liegestütz mache oder irgendwie sowas, ne? Oder ich ziehe etwas von oben runter, das heißt dann im Fitnesssprech Latzug, weil der Latissimus der große Rückmuskel ist, und ziehe dann aber was runter, dann ist das vielleicht ein sitzender Klimmzug oder wie auch immer man sich das dann zurechtschustern möchte. Ne? Also eine eigene Sprache finden hilft da auch total gut, dass man sich einfach daran erinnert, Eselsbrücken, sowas in der Art. Ja, und ich arbeite halt mit meinen Trainierenden dann über das Verständnis. Ne? Also ich erkläre so, jetzt arbeitet der große Rückenmuskel, der hilft mit, ne? Der Armmuskel in der Regel, der hilft dann mit. Du ziehst etwas eng am Körper nach hinten, dadurch wird der Rückenmuskel dann gestärkt. Ne? Und dann, wenn man das mal verstanden hat und weiß, was da abläuft, kann man das mit ein bisschen Übung und ein bisschen guten Willen kann man das dann auch ohne hinzugucken oder ohne sehen zu können. Ne? Aber ansonsten auch gerne immer fragen. Ne? Also das Personal ist nicht nur zur Dekoration da, sondern einfach auch gerne fragen. Und das sage ich auch immer, bevor man den Eindruck hat, ich mache was falsch und mache es vielleicht deswegen nicht, dann vielleicht doch lieber einmal fragen. Und das ist auf gar keinen Fall irgendwie ein Zeichen von Hilflosigkeit, sondern ich bin immer froh, wenn die Leute lieber noch mal einmal nachfragen.
Ja, es ist ja auch alles nicht so einfach. Also bevor man falsch trainiert, denke ich, sollte man einfach auch nochmal nachfragen, weil man kann ja auch falsche Muskelgruppen trainieren, nicht wahr?
Absolut, genau.
Ja. So, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, Weihnachten und Silvester sind vorbei, die fetten Tage. Ich habe neulich einen netten Spruch gehört. Nicht die Kalorien zwischen Weihnachten und Silvester sind das Problem, sondern die Kalorien zwischen Silvester und Weihnachten.
Ja, genau.
So. Jetzt machen wir einmal kurz den Schwenk zur Ernährung. Kann mir die Ernährung denn auch dabei helfen, motivierter und fitter zu werden? Gibt ja ganz viele Ernährungstrends und so weiter, also.
Genau, also das ist natürlich ein riesengroßes Feld. Und auch da so natürlich kann Essen oder das Essen danach oder weiß nicht, dass der leckere Snack, den ich mir dann vielleicht durch das Mehr an Bewegung und Sport irgendwo erarbeitet habe, vielleicht kann das auch eine Belohnung sein. Ist halt auch wieder ein ganz klassischer extrinsischer Motivator, ne? Wie wir es am Anfang hatten, also eine Motivation von außen, eine Art der Belohnung. Ja, das kann unheimlich helfen, dass man dann kein schlechtes Gewissen mehr hat, in Anführungszeichen, dass man dann ein Stück Schokolade isst oder so. Das kann auf jeden Fall auch helfen. Aber auch wie jede Medaille hat die zwei Seiten. Also ich halte es für sehr gefährlich, wenn man ausschließlich Essen als Belohnung oder ja, als Motivator heranzieht. Ja, weil auch da hatten wir es ja am Anfang kurz angesprochen, man braucht ja immer stärkere Motivatoren. Ne? Und was ist denn, wenn jetzt das Stück Schokolade nicht mehr ausreicht, um mich zu motivieren und zu befriedigen? Vielleicht ist dann sogar die Gefahr, und das ist leider auch schwierig, in der Fitnessbranche, weil es ja sehr körperbezogen ist häufig, dass Essen dann so ein, ja, ich will nicht sagen, der Feind wird, aber dass man so eine etwas ungesunde Beziehung zum Essen aufbaut. Also da sehe ich eine sehr große Gefahr. Das heißt, na, ich muss mir das Essen verdienen. Ich habe es nicht verdient zu naschen, weil ich habe ja keinen Sport gemacht. Also das sind sehr gefährliche Denkweisen, finde ich, die dann auch irgendwann vielleicht auch nicht mehr so gesund sind. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, sich wirklich was Leckeres zu essen zu machen und das dann auch genießen zu dürfen, nachdem man Sport gemacht hat, weil ich finde, es schmeckt dann einfach meistens auch besser, wenn man so richtig positiv hungrig ist und so und nicht nur isst, weil, naja, der Magen grummelt und irgendwie habe ich lange nichts gegessen, sondern dass es was Schönes, Positives ist.
Also jetzt gar nicht so eine spezielle Diät einhalten, so 16 zu 8 Intervallfasten oder One Meal a Day ist ja auch Intervallfasten
Ja.
oder besonders proteinreich, sondern sich normal,
Nein.
gesund, ausgewogen ernähren, würdest du
Ja, also im
empfehlen?
Endeffekt, Ernährung ist auch wieder so ein Thema. Es muss ja passen. Es muss ja zu dir passen. Es muss zu deiner Physiologie passen. Also hast du Unverträglichkeiten? Ja, nein. Oder wie verdaust du Eiweiß? Wenn ich von Eiweiß immer Bauchschmerzen bekomme, dann ist vielleicht eine Eiweißdiät nicht das Richtige. Also eine klassische Low-Carb-Diät wäre ja eine sehr eiweißbasierte Ernährung zum Beispiel. Wenn das mein Alltag im Beruf nicht hergibt, dass ich viele kleine Mahlzeiten esse, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich eine gewisse Fastenzeit einlege, weil ich bin ja bei der Arbeit und kann dann eh nicht essen. Also dann würde es in den Alltag gut reinpassen. Dann ist die Frage, was möchte ich denn im Sport erreichen? Also Leistungssportler oder auch ambitionierte Sportler, die müssen sehr viel essen, damit sie leistungsfähig bleiben. Ne? Dass der Leistung, da ist Essen dann als Tool, die hat eine gewisse Funktion. Ne? Und das ist dann eben auch je nachdem, was meine Zielsetzung ist, dann ist natürlich, wenn ich jetzt viel esse und mich richtig vollhaue und auch viele Süßigkeiten esse, dann ist das auch hormonell immer so ein bisschen. Also dann habe ich so, dass das Suppenkoma oder ein Fresskoma, danach bin ich ganz sicher nicht so motiviert und die Couch hat eine extrem hohe Anziehungskraft. Also danach
Kennt,
schaffe ich es
glaube
dann
ich,
auch
jeder,
nicht
ne?
mehr. Ja. Oder manchen hilft es auch zu sagen, nee, bevor ich jetzt hier richtig meinen Tag starte mit Frühstück und so weiter, dann mache ich erstmal Training, ne, und
Ja.
kann dann danach frisch und so weiter in den Tag starten. Ne, so dass ich dann sogenannt nüchtern trainiere. Das ist auch eine Möglichkeit. Ne, aber es musste auch immer passen und ich finde, man darf sich da nicht zu sehr auf etwas versteifen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht verkehrt, wenn man seine Routine schafft und vielleicht auch länger in einer Ernährungsweise festhält. Also das ist halt unheimlich diffizil. Ich würde wirklich nur in der Summe davon abraten, sich nur mit Essen zu belohnen. Also da sehe ich größere Gefahr, als dass es einen dauerhaften Nutzen hat. Also
Ja.
das wäre so mein Ratschlag.
Und vielleicht sich Tipps holen oder auch mal einen Arzt konsultieren, bevor man eine radikale Ernährungsumstellung vornimmt,
Ja,
damit man auch
unbedingt.
weiterhin gesund bleibt.
Unbedingt. Also
Ja.
auch da Crash-Diäten, da steht immer im Kleingedruckten, naja, aber danach kommt ja der Jojo-Effekt. Ne? Also wenn ich
Genau.
es wirklich übertreibe, ich kann das nicht durchhalten. Ich kann so
Ja.
eine Null-Diät oder so, das ist nicht möglich, den Körper so lange in einer Hungersituation zu lassen, Beziehungsweise es wird dann exponentiell schwerer, mich auch wirklich zusammenzureißen, nicht zu naschen oder nicht so einen Fressflash zu bekommen. Und das muss man sich eigentlich nicht antun. Und du hast es gerade schon richtig formuliert, Iris. Eine Ernährungsumstellung ist das Wichtige und nicht eine Diät nach der nächsten, sondern ich muss
Ja.
dauerhaft versuchen, meine Ernährung meinem Alltag, meiner Gesundheit und meinen Zielen anzupassen. Ja, und das muss eben dauerhaft sein. Klar kann man mal eine kurze Diät einführen, aber das sollte nie ein Dauerzustand sein, sonst brennt man irgendwann aus, körperlich, mental, und dann hat man am Ende auch überhaupt nichts gewonnen.
Aber ich glaube, darüber könnten wir eine eigene Podcast-Folge
Ja,
machen.
ich denke auch, ja.
Genau. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit möchte ich aber gerne nochmal fragen, was hast du dir denn für ein Jahresziel gesetzt? Also jetzt, wir starten jetzt gerade ins neue Jahr und was ist denn so in diesem Jahr dein Ziel?
Ja, also ich habe ganz konkrete Ziele, weil ich mein Training sehr, sehr messbar gestalte. Und ich habe letztes Jahr eine gewisse Anzahl an Kilometern absolviert bei meinem Radtraining und die möchte ich gerne um 25% steigern. So, ich sage jetzt keine absoluten Zahlen, weil das ist immer was sehr Persönliches, das möchte ich nicht preisgeben. Nein,
Nee, alles
Spaß,
gut.
aber ansonsten. Ich habe mir drei feste Termine für das Jahr schon gesetzt. Das sind zwei Radrennen und einmal gehe ich mit meinem besten Kumpel Bergsteigen. Wir wollen
Ach, wie
da
schön.
die Watzmann-Überquerung machen. Als wir das letzte Mal da waren, da haben wir sie nicht gemacht. Ich glaube, wir hatten ein bisschen Angst oder was auch immer. Die Rucksäcke waren zu schwer oder beides. Ja, aber das wollen wir
Schwere
dieses
Rucksäcke sind
Jahr,
schrecklich.
ja genau, das wollen wir dieses Jahr angehen. Also ich habe drei ganz konkrete Ziele, auf die ich dann auch hinarbeiten möchte. Ja, und ich werde dann mein Training entsprechend gliedern, in Blöcke unterteilen. Und ich bin dann ein sehr zahlenfixierter Mensch und brauche eine ganz klare Struktur. Und die habe ich mir auch schon geschaffen. Also ich habe alles Mögliche vorbereitet. Und dann geht es so ins Mikromanagement und einfach wichtig, ne? Wenn ich morgens trainiere, ich lege mir mein Zeug schon hin und steige dann einfach nur aufs Rad und fahre los, etc. etc.
Ja,
Das
aber
ist.
das ist doch super. Aber ich merke, wir sind uns da so ein bisschen ähnlich, weil ich bin auch sehr zahlenfixiert. Also ich habe die letzten Jahre immer an der Jahreschallenge teilgenommen. 2023 habe ich es nicht gemacht und ich habe gemerkt, ich entwickle mich zur kompletten Couch-Potato. Also wenn ich dieses Ziel nicht vor Augen habe, dann kann ich tatsächlich auch meine Freizeit mal ganz gut auf der Liege im Garten genießen oder bei einem guten Buch auf dem Sofa. Und damit mir das jetzt nicht wieder passiert, habe ich mir tatsächlich auch wieder ein Jahresziel gesetzt. Und mein Jahresziel ist eine Schritte-Challenge. Mal gucken, wie weit ich komme. Die ist dreigeteilt und ja, mal gucken, ob ich es einmal um die Erde schaffe.
Oh, stark. Ja, aber da hast du auch
Schauen wir
wieder
mal.
hast du auch alles richtig gemacht, auch in ne, kleinere Häppchen unterteilt, ne? So
Genau.
auch nach diesem Alpenprinzip, ne, dass man das große Ziel hoffentlich dann nicht ganz aus den Augen verliert, immer wieder kleine Erfolge hat. Das klingt doch echt stark. Cool.
Genau. Ja, vielen Dank, Sascha, dass du mein Gast warst. Und falls ihr jetzt auch motiviert seid, Sport zu machen, dann könnt ihr euch natürlich gerne auch mal an unseren Arbeitskreis Sport wenden. Die haben ganz, ganz viele Kontakte und können euch sicherlich auch in eurer Nähe ein Fitnessstudio oder Sportmöglichkeiten in eurer Nähe vermitteln. Die Adresse vom Arbeitskreis Sport verlinke ich euch in den Shownotes. Und dann möchte ich euch natürlich nochmal auf unseren Podcast Guide for Blind hinweisen. Das war die Folge 85, ein Guide für alle Fälle mit Juliana Löffler und Hans-Reinhard Hupe vom Guide-Netzwerk, die euch Guides an die Seite stellen, die mit euch joggen gehen, die mit euch walken gehen und auch wandern. Finde ich ein ganz, ganz tolles Angebot. Da könnt ihr euch auch mal erkundigen, könnt euch den Podcast gerne mal anhören. Hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und dann haben wir auch noch eine Folge zum Yoga. Das ist die Folge 68, Blind bewegt Yoga für mehr Wohlbefinden. Und auch da werden mehrere oder gibt es mehrere Trainerinnen, die Yogakurse online über Zoom anbieten. Das ist einmal die Pia Vaupel und dann ist es die Anne Stecher. Auch da verlinke ich euch die Kontaktdaten in den Shownotes. Und dann bin ich noch auf ein ganz, ganz tolles Angebot aufmerksam geworden, wo es nämlich auch Fitnesskurse für blinde und seheingeschränkte Menschen gibt. Das nennt sich Bewegte Inklusion. Auch das wird verlinkt. Und ansonsten scrollt euch mal durch unsere ganzen Folgen. Wir hatten schon mehrere sportliche Aktivitäten, zum Beispiel Showdown, Tennis oder Fußball für Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung. Und falls ihr noch eine Sportart habt, die wir noch nicht im Podcast hatten, dann schreibt uns gerne unter blindverstehen@pro-retina.de und vielleicht seid ihr dann hier irgendwann auch mal mein Gast oder meine Gästin. So, Sascha, das waren jetzt zum Schluss viele Informationen. Möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch was mit auf den Weg geben?
Ja, Iris, erstmal danke für dieses nette Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, deine Hörenden können einiges davon mitnehmen. Ich weiß, dass wir vermutlich nur an der Oberfläche gekratzt haben, aber es ergibt sich sicherlich das ein oder andere Ideechen, was daraus entspringen kann. Ich möchte euch einfach nur mitgeben, wartet nicht auf diesen einen perfekten Tag, um zu starten, sondern der beste Tag, um etwas anzugehen, ist eigentlich jetzt. Ja, das muss nicht der erste sein, es muss nicht irgendwie Tag X sein, sondern macht einfach, fangt erstmal an, bringt den Stein ins Rollen und alles andere ergibt sich dann schon. Es muss nicht immer alles sofort perfekt sein.
Und auch der innere Schweinehund ist mal nicht schlimm, wenn man ihn vielleicht das nächste Mal doch wieder beseitigen kann.
Das denke ich auch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Pro Retina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de. Oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okuvision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die Oku-Stim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okuvision.de.